Wir haben ganz klare Grundprinzipien erfolgreicher Vermögensanlage. Die sind Ziele, Kosten, Balance und Disziplin. Was meinen wir damit?
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Nie0815 Vertrieb Neudenken, dem Podcast aus dem Vertrieb für den Vertrieb. Wir laden für euch in jeder Folge neue spannende Gäste ein, um euch Impulse zu setzen und Impulse zu geben, wie ihr euer Business noch besser aufstellen könnt, damit auch ihr Nie0815 seid. Und wir haben heute einen sehr spannenden Gast, nämlich Moritz Schüssler von Vanguard. Hallo Moritz.
Hallo Stefan, danke für die Einladung.
Ja, danke für deine Zeit. Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen, arbeiten auch schon ein bisschen zusammen. Wir haben uns die letzten fast 3 Jahre jetzt schon auch begleitet. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich vielleicht noch nicht. Und deswegen möchte ich die erste Eingangsfrage natürlich gleich an dich richten. Stell dich mal bitte vor, damit wir einen Eindruck kriegen, mit wem wir heute hier zu tun haben.
Gerne. Ich bin Münsterländer. Wer die Region kennt oder schon mal da gewesen ist, der wird vielleicht feststellen, dass relativ bodenständig, ziemlich flach. Jetzt wohne ich mittlerweile in Berlin, also zumindest was das Landschaftsbild angeht, hat sich nicht so viel verändert.
Leicht größer, oder?
Leicht
Als Münster,
größer.
wie viel Einwohner hat Münster?
Münster selber hat natürlich sehr viele Studenten.
Aha.
Das heißt, ich würde mal tippen. Neueste Zahlen, so 200.000, 250 hat bestimmt Münster mittlerweile.
Dann ist mehr als Faktor 10 Richtung Berlin, okay.
Genau. Ja,
Sehr schön.
und ich bin damals über einen Schüleraustausch das erste Mal auch aus Deutschland rausgekommen und durfte für ein halbes Jahr nach Mexiko gehen.
Spannend.
Also das war eigentlich ganz spannend, dass eben eine Mexikanerin bei uns leben durfte für ein halbes Jahr und ich eben
Ja.
dann durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis heute ist zum Beispiel auch andere Kulturen entdecken, Reisen, echt ein Riesenteil in meinem Leben. Habe mich dann auch deswegen dazu entschlossen, okay, ich will was mit Sprachen machen, wenn wir jetzt Richtung Studien denken, eben was mit Sprachen und eben auch, ja, Zahlen haben mir schon immer recht gut zugesagt. Deswegen ein internationaler Studiengang in BWL. Und ja, in den Vorlesungen, gerade natürlich in den älteren Semestern, gerade die Themen rund um Portfolioaufbau, Kapitalmärkte, ja, einer der Professoren, die da oder mit denen ich sehr eng auch dann zusammengearbeitet habe, war Rolf Daxammer, der eben Professor für Verhaltensökonomie ist. Das hat mir also sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich habe mir damals eben schon gefragt, warum legen denn, gerade wenn wir uns darüber nachdenken, wie man dann Geld anlegt, ja, warum legen zum Beispiel nicht viel mehr Leute passiv an, wenn man so das aus den Vorlesungen und die Wissenschaft auch aufschnappt. Und da führte mich dann mein erster Job nach Frankfurt natürlich. Und durfte dann im Handelssaal auch sitzen, habe mir verschiedene Finanzprodukte auch da angeschaut, von Derivaten, die ja sehr volatil sind, beziehungsweise wo es eben auch sehr viel Kreativität gibt in der Finanzbranche und natürlich ETFs. Ja, und muss da mittlerweile sagen, dass seitdem auch mein Herz für ETFs schlägt. Seitdem oder seit 5 Jahren arbeite ich also auch bei Vanguard. Daher auch die Zusammenarbeit zwischen uns beiden. Und ja, ich glaube, der Reiz von Vanguard selber macht einfach aus, etwas komplett aufzubauen. Wir kommen bestimmt gleich auch nochmal dazu, was Vanguard eigentlich für ein Unternehmen ist und was wir so genau machen. Ja, und meine Rolle aktuell ist eben die Zusammenarbeit mit Finanzberatern, Finanzberaterinnen deutschlandweit auszubauen. Ja, und so kam eben natürlich auch sehr früh, schon vor 3 Jahren bestimmt, wie du gesagt hast, der Kontakt zu Königswege, ja, wo wir dann eben fester Produktpartner sind in den Königswege-Portfolios.
Ja, spannend. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir hatten in der letzten Folge, Folge 23, das Vergnügen, mit Nils Klöckner zu sprechen, der ja bei uns auch intern diese Portfolios, wie du angesprochen hast, auch mit prägt und verwaltet. Und da haben wir mal so die Basics rund um wissenschaftliches Investieren gemacht. Auch so dieses Thema, ne? Was lehrt die Uni eigentlich? Was wird in der Praxis umgesetzt? Und warum wird es eventuell auch nicht umgesetzt? Das sind ja sehr, sehr spannende Fragen. Und jetzt wollen wir mit dir eben nochmal hinter die Kulissen blicken, wie so ein Anbieter in Anführungsstrichen, ne? Produktpartner, Kooperationspartner, wie auch immer du das nennen möchtest, eben umsetzt. Vielleicht kannst du Vanguard uns mal vorstellen für alle die, die den Namen vielleicht schon mal gehört haben oder auch heute zum ersten Mal sagen, okay, wissenschaftliches Investieren, ETF, ja, kenne ich, iShares oder sonstiges, aber Vanguard ist mir so noch nicht über den Weg gelaufen, sollten wir mal ganz klar gehen, wo kommt ihr her, was macht ihr?
Ja, wir sind ein amerikanisches Haus. Wir sind ein genossenschaftlicher Vermögensanwalter, größter Anbieter von Indexlösungen, ja, und auch zweitgrößter Vermögensverwalter der Welt. Das sind mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Tatsächlich steckt da aber sehr viel Herzblut und Seele auch in unserer Firma. Da hole ich ein bisschen auch aus, was der Nils natürlich noch erwähnt hat. Wenn man mal geschichtlich zurückguckt über die letzten Jahrzehnte, also das ganze Thema kommt eigentlich schon aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Also sind bekannt geworden, 76 mal den ersten Indexfonds für Privatanleger auf den Markt gebracht zu haben. Also dafür sind wir bekannt und dass wir eben genossenschaftlich organisiert sind. Und das muss man sich so vorstellen, ja, dass wir oder dass mittlerweile das natürlich ein Begriff ist für sehr viele in der Branche, also Indexfonds und ETFs. Ja, das war natürlich nicht immer so. Und ganz früher waren zunächst einmal auch Wissenschaftler, ne, die sich mal Gedanken gemacht haben, naja, wie legt man denn Vermögen am besten an? Also an welchen Märkten, liquiden, illiquiden Märkten? Und da gab es eben mal eine Erkenntnis, dass Aktienrenditen komplett zufällig sind. Also man kann überhaupt nicht ein Muster eigentlich erkennen, dass die Aktie dort oder irgendwo anders aus irgendeinem Faktor oder eine Möglichkeit besteht, das vor Haus und raus zu sagen. Also das war sicherlich so eine Erkenntnis. Und dann auch, dass man eben mit einem sehr breit diversifizierten Portfolio, also dass ich eben Tausende von Aktien und Anleihen im besten Fall eben halte, ja, dass da mein Risiko bestmöglich eingesetzt ist. Also das war so eine Erkenntnis. Dann natürlich auch, jetzt haben wir schon Indexfonds und ETFs genannt, das sind ja Produkte, die in erster Linie einen Index verfolgen. Ja, und sowas musste man natürlich auch sich erstmal überlegen. Also auch, das waren diese Jahrzehnte, wo es überhaupt die ersten gab, die mal Daten gesammelt haben. Und das war ja eine Zeit ohne Internet. Das heißt, das dauerte teilweise tagelang, auch mit den allerbesten Computern, mal so einen Index zusammenzustellen oder so eine Index-Performance überhaupt aufzuweisen. Ja, und da haben eben auch Universitäten einen großen Beitrag zugeleistet. Und das machte dann natürlich, um jetzt mal den Schwung zu machen, warum das so revolutionär ist, wie wir heute auch anlegen. Ja, das machte es ja zum ersten Mal vergleichbar. Denn schon sehr lange legen natürlich Anleger an und die ersten Fonds beziehungsweise die ersten Geldanlagen waren ja direkt in Aktien, Einzelaktien. Und da war es eben natürlich ja auch noch gar nicht so gegeben, eine Vergleichbarkeit zu bekommen. Also, jetzt habe ich dieses Jahr beispielsweise 10% erwirtschaftet. Was heißt das? Das ist erstmal eine Zahl, aber ne, wir sprechen eben sehr gerne auch über Index versus aktiv. Ja, und das bringt eine gewisse Vergleichbarkeit rein. Und das war sicherlich auch so eine Bewegung, die dafür verantwortlich war. Und so und unser Firmengründer Jack Bogle, der hat eben sich dann gedacht, gerade für Endanleger möchte ich die Geldanlage demokratisieren. Daher legte er den ersten Indexfonds auch für Privatanleger auf, machte das zugänglich. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass wir genossenschaftlich organisiert sind, können wir extrem kosteneffizient Produkte anbieten. Das heißt, wir haben auch über die Jahre immer weiter Gebühren gesenkt. Das heißt, man kann halt heute für einen Bruchteil, für einige wenige Basispunkte, wie wir so schön sagen, ja, in Tausende von Aktien Anleihen anlegen. Und das ist halt wirklich eine Revolution für uns vielleicht mittlerweile tagtäglich, aber das ist wirklich eine Geschichte über die letzten Jahrzehnte, die sich Stück für Stück aufgebaut hat. Und mittlerweile fließen eben hauptsächlich Gelder in Indexstrategien und eben nicht in aktiv gemanagte Portfolios, obwohl natürlich ganzheitlich vom Vermögen weltweit immer noch viel mehr aktiv verwaltet wird.
Okay, das heißt, ihr nehmt diesen Trend, den wir in der Beratung sehen, dass wir heute sehr, sehr viel über dieses Thema ETF, Schrägstrich, Indexfonds, worüber ja, da gibt es einen Unterschied, wer den nochmal verstehen möchte, gerne nochmal die Folge mit Nils anhören, der da auch immer ein Verfechter ist. Der korrigiert mich dann auch gerne, weil ich manchmal sehr schnell bin in meinen Formulierungen und ich bei irgendwelchen Gesellschaften bin und sage, naja, wir sind da halt sehr, sehr ETF-nah, dann haut er mir auch immer in die Rippen und sagt, nee. Wir sind indexnah, ne, mit Indexfonds. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Finde ich sehr spannend. Das heißt, genossenschaftlich organisiert bedeutet, ich bin Kunde und mir gehört so ein bisschen Teil davon oder ich bin Teil der Gemeinschaft und jetzt nicht nur eine Nummer irgendwo.
Genau, in der
Merke ich.
Praxis bedeutet das, tatsächlich sind wir eine amerikanische Genossenschaft. Das heißt, hier in
Okay.
Europa lässt sich das bisher, das kann sich sicherlich mal ändern, nicht so umsetzen. Das heißt, in den USA und wir sind hier in Europa eine
Ja.
Tochter dessen, ja, bin ich oder indem ich in Vanguard-Fonds investiere, gehört mir also ein Teil an Vanguard. Dann gibt es eben auch ein Gremium, was dann den Fonds vorsteht. Aber es gibt eben, ich glaube, der Punkt ist, es gibt keine weiteren Anteilseigner, es gibt keine
Ja.
Interessenskonflikte.
Ja. Ja, und genau das finde ich ja interessant. Ist das etwas, wo ihr spürt in der Kundenbindung, in der Kundenakquise? Ich meine, ihr macht ja wenig mit dem Direktkunden, sondern ihr seid mehr mit dem Thema große Vertriebe, Finanzhäuser, Makler etc. unterwegs. Aber merkt ihr, dass das einen Unterschied macht?
Ist natürlich sicherlich so, dass die Marke Vanguard mit sehr viel Positivem belegt ist. Ja, und ich glaube, dazu trägt eine, sicherlich auch diese genossenschaftliche Eigentümerstruktur bei. Ja, wir arbeiten sehr gerne mit Partnern zusammen, wo der Endkunde im Fokus ist. Ja, also tatsächlich ist es schon auch so, dass wir direkt Endkunden betreuen, aber der Hauptteil unseres Geschäfts ist, wie du sagst, eben mit Intermediären. Und die schätzen eben auch die Zusammenarbeit, die langfristige Planbarkeit und die Kooperation, die man letzten Endes auch mit uns hat, neben natürlich guten Produkten. Ja, auch da haben wir dann,
Logisch.
dadurch, dass wir die Ersten waren in dem Bereich, auch eine hohe Expertise.
Okay, ja, spannend. Spannend. Ich meine, wir haben das Thema im Versicherungsbereich natürlich auch, ne? Auch wenn es nicht 100% das gleiche ist, aber so ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit spielt ja schon damit, ne? Das sind unsere Mitglieder. Die sind anderen, haben andere Auflagen als die Aktiengesellschaft, als Versicherung, die erstmal den Aktionären verpflichtet ist. Das wird ja auch im Marketing und in solchen Akquisethemen deutlich hervorgehoben. Deswegen interessiert mich das natürlich, wie das bei dem einen oder anderen ankommt. Ist natürlich aber auch immer eine reine Philosophie-Sache, wie man das Ganze macht. Ich finde persönlich die Story auch mit Jack Bogle und der ganzen Geschichte extrem interessant, kann da nur jedem mal zurufen. Beschäftigt euch damit. Ich glaube, da kann man noch extrem viel, sehr, sehr viel lernen. Ihr seid in Deutschland jetzt wie lange aktiv am Markt?
Ja, wir haben das Büro, das erste Büro in Frankfurt im Sommer 18 aufgemacht.
Okay, also das heißt, 5 ist jetzt mal so eine Zahl, wenn wir jetzt in 2023 leben. Okay, das heißt, es ist auch noch alles relativ jung. Gerade auch, weil ich Wachstumsstories extrem spannend finde. Kannst du kurz zeichnen, wie ihr euch so entwickelt habt in den letzten 5 Jahren am deutschen Markt, weil ich das spannend finde?
Gerne, also wir haben zunächst einmal angefangen. Ich war auch einer der ersten Mitarbeiter damals in 2018, bin ich auch zu Vanguard gekommen. Also es nähert sich fast mein 5-jähriges Jubiläum sozusagen.
Ja, Glückwunsch.
Genau, wir haben dann erstmal mit 12 Personen gerade das Intermediärsgeschäft angepackt, aufgebaut. Ja, das waren und das sind immer noch wilde Zeiten, ne? Sehr viele Gespräche geführt, überhaupt natürlich erstmal mit Anlegern hier über Vanguard vorgesprochen, denen Vanguard nahegebracht. Und ja, ich glaube, mittlerweile können wir sehr stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Oder wir schätzen, dass wir sicherlich ja fast an die 1 Million Endanleger rankommen, die wir irgendwie erreichen, ob das jetzt Kooperation ist, wie ist mit euch, ne, wo wir beispielsweise in Policen von Versicherungsunternehmen stecken oder ob Leute dann direkt uns direkt in Vanguard anlegen. Also da sind wir auch echt ja, sind wir froh über den Erfolg bisher, den Zuspruch und freuen uns da natürlich aber auch weiter, gerade das Geschäft mit Finanzintermediären nach vorne zu treiben.
Ja, spannend. Dann lass uns doch da mal eingehen, auch wo wir enger miteinander arbeiten, weil klar ist, am Ende stehen irgendwo Kundengelder, die stehen bei uns auch im Fokus. Wir machen das im Fokus, vor allem mit dem Thema Altersvorsorge, Policen, aber auch mit dem Thema Direktdepot, über Depotbanken. Wir arbeiten ja aber auch oder wir nutzen euch ja auch sehr, sehr stark teilweise zu Themen wie in der Ausbildung. Und da ist eine Sache, die mir immer wieder über den Weg läuft, eure Themen rund um den Mehrwert einer Beratung. Ne? Weil was ich spannend finde, denn eigentlich seid ihr prädestiniert dafür, das reine Marketing auf so, ich sag so mal sagen, Do-it-yourself-Kunden auszulegen. Ne? Hängt euch an Scalable Capital dran oder Trade Republic. Und mach da halt alles. Ich glaube, dass der Hebel ja wahrscheinlich auch sehr, sehr gut und ich will nicht sagen einfach. Dennoch habt ihr x Studien und x Webinare, die ihr anbietet, rund um diesen Mehrwert einer Beratung. Warum ist euch das so wichtig?
Ja, wir haben ganz klare Grundprinzipien erfolgreicher Vermögensanlage. Die sind Ziele, Kosten, Balance und Disziplin. Was meinen wir damit? Zunächst einmal muss ich eben wissen, warum ich überhaupt anlege. Dann sollte ich möglichst kosteneffizient anlegen, auf möglichst breite Schultern das Ganze verteilen. Und jetzt kommen wir nämlich zum springenden Punkt, das Ganze langfristig und diszipliniert machen. Und das ist eben genau der Punkt, wo wir sehen, erfolgreiche Anleger brauchen genau alle diese vier Grundprinzipien. Und wir beobachten eben, es ist tatsächlich auch so, dass ja, sicherlich wir auch sehr eng mit den Direktbanken, Neobrokern auch zusammenarbeiten, sind auch sehr dankbar natürlich über das Geschäft. Das ist auch sicherlich, wo wir über Wachstumsstory reden, wahnsinnig, was dort passiert. Und ich glaube, da wird auch in Zukunft gerade für Berater, Beraterinnen ein Riesenpotenzial erst kommen. Ja, also wenn man sich mal überlegt, als ich bei Vanguard angefangen habe, hatten wir, glaube ich, ein paar hunderttausend ETF-Sparpläne. Mittlerweile schätzen wir, dass es über 6 Millionen ETF-Sparpläne gibt.
Krass.
Das ist ein enormes Wachstum. Und das sind natürlich vor allem auch junge Kunden, die erstmal ein Vermögen aufbauen. Wir beobachten hier allerdings, ja, dass eben, ja, wenn man sich dann anschaut, wie angelegt wird, ja, dass es teilweise dort auf jeden Fall, was Portfolioeffizienz und Portfolioaufbau geht, dass es da Verbesserungspotenzial gibt. Und klar, auch gerade in schwachen Marktphasen, wie letztes Jahr war ein schwieriges Marktumfeld oder jetzt auch gerade aktuell mit einer höheren Inflation. Leute haben weniger Geld, um auch vorzusorgen, ja, dass dann eben beispielsweise die Sparpläne runtergefahren werden, ausgesetzt werden. Ja, und hier genau setzt dann der Berater, die Beraterin an, ja, indem man letzten Endes Kunden langfristig begleitet, sicherstellt, dass sie erstmal wissen, was sind ihre Ziele. Und dass sie es dann eben auch langfristig durchhalten. Wir haben da verschiedene Studien zu veröffentlicht. Das Ganze heißt grob Advisors Alpha aus dem Deutsch, aus dem Englischen. Also das Alpha, was wir aus der Investmentwelt kennen, ne, das Alleinstellungsmerkmal, die Outperformance, wenn man so will, ja, des Beraters. Darum soll es gehen. Und wir meinen hier aber eben keine Performance-Kennzahlen, sondern halt wirklich die Persönlichkeit des Beraters und halt sein Unternehmen, was er letzten Endes auch aufbaut. Ja, wir quantifizieren zum Beispiel auch Mehrwert, weil wir eben sagen, okay, durchschnittlich bleiben Endanleger etwa 1,5% hinter ihren Erwartungen oder hinter der Benchmark, um es mal im Fachterminus zu sagen, hin zurück, ja, weil sie eben zum Beispiel dann aussteigen, versuchen, den Markt zu timen. Und das ist halt langfristig extrem schwierig, selbst für die professionellen Portfolio-Manager. Ja, und da setzen wir eben an, bieten da Unterstützung, schulen auch zu den Themen. Und das ist, glaube ich, aber ganz essentiell auch für das Selbstverständnis eines Beraters, einer Beraterin, darin seinen Mehrwert zu sehen.
Okay. Lass uns da gerne noch mal ein bisschen konkreter mit einsteigen, weil ich das ja natürlich extrem spannend finde. Jetzt mache ich selber 15 Jahre Beratung oder bin in der Branche, mache leider nicht mehr ganz so viele Beratungen, als ich mir das wünschen würde, aber ein bisschen Erfahrung habe ich, ein paar Kunden habe ich gesehen. Welche konkrete Nutzen hat denn der Berater, sagen wir mal, außer das Händchen halten in schwierigen Phasen?
Ja, also natürlich beispielsweise Portfolioaufbau. Also wahrscheinlich ist es gar nicht mehr so unüblich, dass ein Kunde schon, gerade wenn er affin ist für wissenschaftliches Investieren, vielleicht hat er schon einen ETF-Sparplan. Also das ist zum Beispiel einer dieser Aspekte, wo wir sagen, da gibt es natürlich erstmal Aufräumpotenzial,
Ja.
dass man eben ja auch ein gescheites Portfolio aufbaut. Dann
Was sind
natürlich
so die klassischen Themen, die man dann da so
Also
sieht?
das klassische Thema, wenn du mich fragst, ist die
Ja.
Endanlegerinnen kaufen ein ETF, den MSCI World. So,
Warum auch nicht?
damit missachten sie zum Beispiel, dass sie gar nicht in Schwellenländer anlegen. Ja, das ist zum Beispiel schon mal das Beispiel. Oder dass eben komplett unproportional Themensektoren übergewichtet werden. Also gerade Themen-ETFs sind ja in aller Munde. Aber dadurch, dass das meistens nur kleine Marktsegmente sind, die eigentlich abgedeckt werden, kann man das sicherlich als Beimischung ansehen, aber jetzt nicht in der Größenordnung von 50% des Portfolios.
Okay. Aber das ist so der, und gut, das kann ich verstehen, ne? Wenn überhaupt, ne? Oder auch stark, was ich immer gerne mal gesehen habe, ist ein MSCI World noch mit einem Eurostoxx und Dow Jones oder so zu mischen wegen der Diversifizierung. Das macht ja auch total viel Sinn.
Heimatfokus ist da zum Beispiel das nächste, ja,
Ja,
dass man
okay.
eben sehr starken Überhang hat in deutschen Aktien oder europäischen Aktien.
Ja. Okay, klasse. Was noch? Hatte
Ja,
dich unterbrochen leider.
Genau, natürlich steuerliche Optimierung. Ich glaube, da ist dann auch etwas, was wir natürlich nicht direkt anbieten, aber wo sicherlich ja gerade die Experte auch des Beraters, der Beraterin ist. Entweder ein starkes Netzwerk mit Steuerberatern, ja, weiß natürlich auch genau über die finanzielle Situation des Kunden Bescheid. Also macht es beispielsweise Sinn, in der Altersvorsorge über eine Police zu gehen, aufgrund der steuerlichen Vorteile, die es haben kann, oder etwa das Depot, oder vielleicht ist eine Kombination sinnvoll. Also das sind zum Beispiel einige Aspekte. Ja, aber der meiste Mehrwert wird tatsächlich eben von Verhaltenscoaching dann generiert. Und das ist eben genau diese Lücke oder diesen Unterschied, den es gibt zwischen Fonds- und Anlegerrendite.
Ja.
Und das gilt es eben ganz klar auch in seinen Beratungsprozess zu integrieren, den Kunden auch darüber aufzuklären, aber auch in eine Art fortlaufende Betreuung zu kommen. Ja, das ist eben ganz wichtig, dass eben man, auch wenn in Anführungsstrichen gerade eine ruhige Marktphase ist oder alles soweit läuft, ja, dass man trotzdem in diesen Marktphasen eben dafür sorgt, mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Wir veröffentlichen da beispielsweise auch Checklisten, ne?
Okay.
Erinnert man seine Kunden beispielsweise zum Geburtstag?
Ja.
Ist man da oder ist man kurz davor, irgendwie sein Jahresmeeting mit dem Kunden auch zu vereinbaren? Ne? Also da gibt es ja verschiedene, wie wir so schön sagen, auch Berührungspunkte, Touchpoints, ja, die ich immer wieder generieren soll, um halt diese Bindung mit meinem Kunden aufrechtzuerhalten. Und das sorgt eben langfristig dafür, zum einen, dass die Kunden ihre Ziele erreichen, darum geht es ja letzten Endes auch, und zum
Ja.
anderen, dass eben, ja, ich natürlich auch als Unternehmen, aus Unternehmenssicht, meine Kunden langfristig begleite und so halt auch viel abhängiger werde von ganz vielen Neukunden.
Ja, auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Also Kundenbindung und das Verhältnis zwischen Bestands- und Neukunden ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich kenne es aus der Praxis natürlich. Wenn gerade was passiert, gerade mit der hohen Inflation oder ich erinnere mich da an viele Situationen, vielleicht auch noch in einer relativ nahen Vergangenheit, 2020, als mit dem Coronavirus doch auch einiges auf dem Kapitalmarkt passiert ist, jedenfalls kurzfristig. Sehr, sehr viele Anrufe, was mache ich jetzt? Ich sollte doch jetzt rausgehen und verkaufen. Und ich glaube, da sieht man diesen krassen Mehrwert, den viele unserer Kunden sehr, sehr zu schätzen wussten. Ich glaube, erst 2, 3, 4, 5 Wochen, eventuell auch Monate später, als es sich doch relativ schnell aus meiner Sicht wieder erholt hat, dass wir eigentlich genau das Gegenteil gemacht haben, sondern gesagt haben, ja, nee, eigentlich müssten wir jetzt nochmal gucken, dass du, wenn du noch was zusammenkratzen kannst, was nicht gerade dein Notgroschen ist, dann sollten wir jetzt nochmal reingehen, weil wir müssen davon ausgehen, dass es in 1, 2, 3 Jahren sich das absolut rentiert hat. Und da war der Run auch auf Einmalanlagen, egal ob in Police oder im Depot oder. Da macht es natürlich auch Sinn, da wir auch Honorarvermittlung machen, kann ich sehr, sehr viel mixen. Und ich glaube, das waren super, super Themen. Ich denke, antizyklisch zu handeln, das wird sicherlich auch eventuell ein Teil auch eurer Ausbildung ein Stück weit sein, oder?
Ja, und das ist genauso ein Beispiel, indem man dann schaut anhand dieses Falls, dass man dann einfach ein paar Monate später dem Kunden eine Grafik schickt oder etwas aufgearbeitet. Wir unterstützen da eben auch euch als Vertriebspartner in solchen Unterlagen, dass man sagt, hey, erinnerst du dich noch? Und schau mal, wo jetzt dein Vermögen ist und wo es gewesen wäre, wenn du ausgestiegen wärst. Das kann man ja auch wunderbar haptischer, greifbarer machen. Und das sind so Beispiele, ja, wo man dann eben immer seinen Mehrwert wieder aufzeigen kann.
Wie seht ihr das Thema Proaktivität gerade in den Phasen, wo es nicht vielleicht auch nicht ganz so läuft und man auch vielleicht auch gar nicht so ganz genau weiß, wie man jetzt reagieren soll? Also das eine ist klar, das hast du gerade gesagt, wenn es gut läuft, dann sollte ich ihm mal einen Grafen schicken. Aber auch diese Proaktivität, nicht zu warten, bis er mich kontaktiert, das spielt doch sicherlich auch eine Rolle, oder?
Absolut proaktiv, also proaktiv sein in dem Sinne, dass man in einer guten Erst- oder in den Erstgesprächen ja dem Kunden auch ganz klar schon mal darüber vermittelt, dass es nicht immer gut läuft. Ja, aber ich glaube, klar, gerade auch in diesen schwierigen Marktphasen, da wird halt das richtige Vertrauen auch aufgebaut. Ja, ich glaube, wenn ein Kunde das mal mitgemacht hat, wenn man ihn da ruhig begleitet hat durch diesen sehr kurzfristigen Corona-Crash beispielsweise, ja, das schürt schon mal ein gewisses Vertrauen auch für zukünftige schwächere Marktphasen.
Absolut, ne? Also dann hast du da einen Stein im Brett und dann der Kunde geht nicht so schnell, wenn er diese positiven Erlebnisse hat und er geht auch bei der nächsten, sage ich mal, Anführungsstrichen, Krise nicht. A, er geht gechillter oder etwas entspannter in die Krise rein, weil er weiß, okay, ich habe schon mal sowas gemacht. Und er wird auch nicht überlegen, hey, ich gehe woanders hin. Vielleicht auch, weil er gewohnt ist, dass er standardmäßig eigentlich 2 Wochen vor der Zeit ist oder von mir ist auch nur 2 Tage vor der Zeit ist, dass er nicht fragen muss, sondern dass er proaktiv bespielt wird. Da kann man ja auch heutzutage sehr viel standardisieren und auch noch automatisieren. Da gibt es ja genügend Themen. Was mich mal nochmal interessiert ist, jetzt haben wir über Mehrwert gesprochen und was Kunden eigentlich schätzen oder zu schätzen wissen sollten. Kommt in euren Studien auch, sage ich mal, der Gegenpol raus, was Kunden eigentlich eher davon abhält, eine Beratung zu machen oder was sie nicht schätzen an einer Beratung?
Da muss man sicherlich sich mal anschauen, wie sich auch das Kundenerwarten in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch gerade durch die Digitalisierung verändert hat. Ich glaube, da plädieren wir ja auch mal für, dass ich mich als Berater, als Beraterin gerade auf diese emotionaleren Aspekte konzentriere, ja, die wir auch schon gerade erwähnt hatten. Aber ich glaube, was Kunden halt als standardisiert mittlerweile erwarten, ist halt alles so Technisches. Also beispielsweise grundsätzlich Portfolioaufbau, aber genauso gut auch Onboarding, Aufsetzen von Depots oder etc. Das ist halt etwas, das ist halt eben, ja, wenn man so will, wenn man das auf unsere Grundprinzipien münzt, halt ist alles, was so Kosten und Diversifikation, das ist halt so ein, das ist etwas Gegebenes, ne? Einfach aufgrund der Tatsache auch, dass ich eben in ein paar Sekunden mir online ein Depot aufmachen kann. Ja, das ist halt heute Standard und das wird halt auch natürlich von meinem Finanzberater, Finanzberaterin erwartet. Und darin kann dann eben nicht der meiste Mehrwert liegen, sondern eben in den ganzen anderen Aspekten, die wir schon angesprochen haben.
Ja, interessant, dass du das ansprichst, weil da die Branche, ich finde das sehr spannend, wenn ich das beobachte, ja auch sehe, wie das Inhouse gelöst wird teilweise, wie weit diese Branche teilweise ist, gerade bei den Neobrokern, die du angesprochen hast, wie weit die Branche aber auch noch nicht ist bei anderen Plattformen, sagen wir mal gerade die klassischen, eher in Anführungsstrichen etwas älteren Plattformen, wie ja, digital oder auch nicht digital sie sind. Also da sehe ich dann doch noch immer sehr viel Originalunterlagen, die eingefordert werden oder dass auch digitale Unterschriften nicht immer hundertprozentig gern gesehen wird. Ich meine, da ist das Bankenwesen, dem Versicherungswesen grundsätzlich, glaube ich, ein Stück weit hinterher, nicht nur beim Thema Depot, wenn ich so sehe, dass ich im Baum fälle, wenn ich eine Finanzierung irgendwie bei mir brauche für die nächste Kapitalanlageimmobilie, da habe ich auch das Gefühl, dass da ein LKW vorbeikommt. Und dass mir da so viele Sachen auch geschickt werden. Aber da will ich mir jetzt gar nicht reinsteigern, sonst landen wir bei einem ganz anderen Thema. Aber sicherlich auch interessant, was du gesagt hast, zu sagen, hey, wenn ich mich als Berater gut aufstellen will, muss ich auch sehen, was ist denn gegeben am Markt aktuell. Und vor 4 Jahren hättest du sicherlich dieses Thema, hey, ich bin komplett digital unterwegs und bei mir kannst du auch eine digitale Beratung bekommen. Und du hast auch irgendwie eine App und so. Das ist schon Standard, oder?
Das sollte Standard sein. Interessanterweise du sprichst ja die Robotweise an. Also komplett auch digitale Vermögensverwalter zum Beispiel auch, die ich auch vertreiben könnte. Oder letzten Endes ist es ja nichts anderes, wenn ich mir das auch selber aufbaue. Die gibt es ja mittlerweile seit vielen Jahren. Die haben auch ordentlich Vermögen auch eingesammelt hier in Deutschland. Kann man nicht anders sagen, aber ich würde auch sagen, dass das Wachstum in letzter Zeit ja etwas langsamer war.
Okay.
Und da haben wir uns auch überlegt, in einem globaleren Kontext, aber das ist eigentlich ein Bild, was wir auch in anderen Ländern, Kontinenten sehen, dass eben am Ende des Tages eine Finanzberatung etwas sehr Emotionales ist und auch was den Kunden bindet. Und diese Kundenbindung hat er halt nicht bei digitalen Beratungsmodellen. Also unabhängig jetzt von dem Modell, er hat einfach nicht diese Bindung, sodass er vielleicht zum einen nicht wirklich auch sein gesamtes Vermögen dann dort investiert, ja, und dass er einfach nicht ganz so zufrieden ist. Ja, deswegen sehen wir ja auch in diesem Bereich Potenzial, weil wir halt sagen, okay, eine Umfrage zum Beispiel haben 90% der Anleger, Anlegerinnen gesagt, dass sie bereit sind, in Zukunft mit einem persönlichen Berater zu sprechen. Und das waren Kunden, die allein bei einem digitalen Beratungsmodell aktuell sind. Das heißt, das zeigt eben wiederum diese Aspekte wirklich auch in Zahlen, dass diese Kundenbindung nicht so stark ist.
Wie divers ist da die Kundengruppe, die da angesprochen wird, so dass man sagen kann, es bildet eigentlich den kompletten Schnitt ab oder sind es vor allem keine Ahnung, junge Kunden oder eher die älteren Kunden, weil ich jetzt gerade auch im Kopf habe, naja, die jungen Kunden sind vielleicht eher, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt mit der Studie, gehen eher Richtung Neobroker, aber irgendwo ab 40 wird es dann schon wieder schwieriger.
Ja, tatsächlich jetzt für diese besondere Studie, die wirklich keine Selbstentscheider auch befragt hatte, sondern schon Kunden, die bei einem digitalen Berater sind.
Okay.
Dort gab es keinen demografischen Trend. Also was man tatsächlich vermuten
Interessant.
würde, dass Junge das nochmal mehr haben, sehen wir gar nicht, sondern es ist wirklich altersunabhängig.
Könnt ihr Gründe dafür ausmachen, wo das herkommt? Einfach nur Unzufriedenheit, weil es doch sehr anonym ist, oder?
Ja, ich glaube, ich meine, warum. Der Beratungskunde kommt ja auch aus einem gewissen Grund, weil er beispielsweise keine Zeit hat, sich selber mit dem Thema zu
Ja.
beschäftigen.
Ja.
Das kann ein Aspekt sein, weil er ja kein Interesse grundsätzlich an den Themen hat oder weil er einfach ja ein Beratungskunde ist. Und dazu gehört eben, hey, wir sind Menschen. Ja, dazu gehört einfach menschlicher Kontakt. Und wenn ich das halt gar nicht anbiete, also was wir natürlich schon sehen, so gewisse Sachen wie Onboarding, dass vielleicht ich mal über eine App meinen Portfoliowert sehen kann. Ja, das ist natürlich auch mittlerweile erwartet, aber dass ich wirklich halt eine Bindung schaffe, das geht halt nur über Menschen. Das können halt Apps und Webseiten nicht eins zu eins darstellen. Und deswegen ist halt aus unserer Sicht die Zukunft der Beratung hybrid. Ja, natürlich habe ich ein schönes technisches, sauberes Setup, hilft mir vielleicht auch gewisse Sachen zu skalieren in meinem Geschäft. Aber auf der anderen Seite, ja, es ist ja auch so, die allerwenigsten, zumindest Deutschen, gehen ja auch morgens aus dem Haus und sagen, heute möchte ich mir meinen ETF-Sparplan kaufen. Ja, oder
Absolut.
heute erhöhe
Absolut.
ich mal meine Sparrate oder diesen Monat, ja, um meine Ziele viel besser zu erreichen. Ja. Und dafür braucht es eben einfach, ja, es braucht einfach einen Finanzberater, Finanzberaterin, um eben langfristig besser, schneller Ziele zu erreichen. Und das sagen übrigens auch in dieser Studie die Befragten. Also sie sagen, mit Berater wären sie nicht heute da, wo sie sind. Ja, wenn man gerade mal über Vermögen dann letzten Endes spricht.
Okay, also mega spannend. Ne? Die Frage ist auch, wie viel Komplexität steckt da drinne, sobald halt irgendwo eine Hürde ist. Ich gehe da von mir aus, wenn da irgendwo eine Hürde ist, ich bin zeitlich extrem eingespannt. Ich kenne mich zwar mit den Themen Geldanlage jetzt aus, aber es ist ja dann, kann ich ja in andere Branchen durchaus übertragen. Sobald ich irgendwo eine Hürde habe, dann brauche ich jemanden, den ich gerne bezahle und sage, hey, löst das Problem oder erklär es mir bitte mal ganz, 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 ganz schnell. Ne? Also wenn ich in der Werkstatt bin bei meinem Autohändler und irgendwas ist, dann will ich gar nicht wissen, wo im Detail das ist. Ich will das gute Gefühl und ich will wissen, was fixt der, wie schnell geht das und was kostet mich das. Ne? Also, so ähnlich wird es wahrscheinlich in der Branche dann hier mit der Geldanlage ja durchaus auch sein. Was eine Frage, die mir jetzt gerade so auf der Zunge liegt, ist, inwieweit kann künstliche Intelligenz, kann um jetzt, ich möchte jetzt nicht ChatGPT nennen, aber jetzt habe ich es doch getan, oder Ähnliches, dem Ganzen noch den Kunden eigentlich unterstützen, gerade für Neobroker oder. Habt ihr euch damit mal beschäftigt?
Ja, ich glaube, das ist wiederum ein Beispiel, was er zeigt. Also wenn du mich jetzt fragst, wie sieht eben ja die Branche in der Zukunft aus, was wird sich weiter verändern, das sind halt genau diese Aspekte. Ja, also alles, was technisch ist, ja, das wird einfach von anderen übernommen werden, aber die grundsätzlichen Aspekte, die wir heute schon genannt haben, die bleiben halt unverändert. Also, dass ich eben mir genau meine Ziele überlegen muss, dass ich eben daran festhalten muss. Ja, aber klar, ne, heute über ChatGPT kann ich beispielsweise mir einen Anlageplan wahrscheinlich mal in einigen Jahren komplett online erstellen lassen. Ja, das sind
Ja,
natürlich schon
spannend.
bahnbrechende Entwicklungen.
Da wird natürlich viel kommen. Ne? Wir haben diese Themen der Digitalisierung und wird Beratung dadurch abgeschafft? Ja, jetzt nicht seit gestern, auch nicht seit AI oder diesem Aufkommen der letzten ein, zwei Jahre, sondern eigentlich diskutieren wir das ja schon lange. Also ich habe das jetzt schon ewig beobachtet und ich komme am Ende immer bei Komplexität raus. Es gibt halt Themen, die kannst du machen und diese immer wieder die Impulse, die du auch schon angesprochen hast, also ein geführt werden, weil Vermögensaufbau ja nicht 10 Minuten Einstellen eines Depots ist und dann fertig, in 5 Jahren bin ich dann reich, sondern es ist halt ein weiterer Prozess Und da komme ich eigentlich ja dann auch ein bisschen auf den, will ich sagen, gesellschaftlichen Auftrag, den der eine oder andere in der Branche aber auch mit sich trägt. Aber wenn wir schauen, was eines der großen finanziellen Probleme der Menschen in Deutschland angeht, dann ist es Altersarmut. Und da ist es ja dann auch nicht getan, mal ein 50-Euro-Depot anzulegen und vielleicht alle 3 Jahre nochmal einen Zehner obendrauf zu legen, sondern da brauche ich schon eine gewisse Beratung. Das ist dann doch viel zu komplex.
Du machst einen richtigen Punkt. Also ich glaube, das starke Sozialsystem, was ja über die letzten Jahrzehnte auch in Deutschland natürlich etabliert wurde, ja, das führt dann natürlich dazu, dass die finanzielle Bildung einfach auch nicht so hoch ist in Deutschland. Und wenn man das mal vergleicht mit anderen Ländern, wo die sozialen Sicherungssysteme, das ist, glaube ich, einer der Aspekte, die dafür auch beitragen, wo die nicht so gut sind, ja, da haben sich Menschen viel mehr mit der privaten Altersvorsorge auch auseinandergesetzt. Und wenn das so ist, wird eben auch mehr angelegt und dementsprechend auch besser vorgesorgt. Ich meine, wie kann es sein, dass im Land wie Deutschland nur 18% der deutschen Haushalte, 18%, also nicht mal jeder Fünfte, hat einen Investmentfonds?
Okay. Die Zahl war mir jetzt gar nicht bewusst, sie sollte mich nicht schockieren, in der Position, in der ich bin, aber irgendwie ist der Pfennig oder der Groschen gerade nochmal gefallen. Ja, das ist natürlich, ich hätte jetzt gedacht, dass es ein bisschen mehr ist, aber natürlich hast du auch eine sehr, ich will nicht sagen, eine sehr alte Gesellschaft mittlerweile mit demografischer Wandel. Aber es zeigt, wie viel Potenzial da noch ist, wie viel Auftrag da noch dahinter steckt, etwas zu tun. Ich meine, wir haben diese Diskussion, ich weiß nicht, ob ihr dort auch irgendwo eure Finger im Spiel habt, engagiert seid, auf alle Fälle sicherlich irgendwie an Quellen sitzt, wenn du auch eh in Berlin bist. Also dieses Thema deutscher Staatsfonds oder eben halt auch, da braucht es ja schon richtige Revolutionen in diesen Themen drin und auch ein Umdenken in der Politik. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwo drinne seid und ihr mal vielleicht mal als Experte gehört wurdet oder sowas. Das würde mich jetzt interessieren.
Ja, es ist natürlich auch der aktuellen Koalition bewusst, dass da was gemacht werden muss. Und hey, ich glaube, es ist ja allgemein bekannt, dass ja über ein Viertel, glaube ich, unseres Haushaltes, über 100 Milliarden Euro fließen jedes Jahr, ne, auch mit in die gesetzliche Rentenversicherung. Und das kann und ist nicht nachhaltig. Und dementsprechend gab es ja zumindest jetzt das Bestreben, die Säule 1, also dass man eben die gesetzliche Rentenversicherung versucht zu verbessern. Das wird umgesetzt mit der sogenannten Aktienrente. Das heißt, zukünftig soll zumindest, fangen wir jetzt mit sehr kleinen Schritten von 10 Milliarden über die nächsten Jahre, also pro Jahr an, hier in Aktien anzulegen, sodass eben auch daraus Erträge erwirtschaftet werden können, um dementsprechend die gesetzliche Rentenversicherung zu verbessern. Aber auf der anderen Seite gab es jetzt auch gerade eine Expertenkommission, die sich zusammengesetzt hat. Die haben eben natürlich auch Leute wie unser Haus befragt. Wir sind auch Mitglied im Deutschen Fondsverband. Dort werden wir natürlich auch gehört. Dort bringen wir auch unsere Meinung proaktiv ein. Es ist natürlich ein Bestreben, da auch mehr zu machen, weil klar, die reine Aktienanlage beispielsweise ist gar nicht gefördert in Deutschland alleine. Ja. Und ich glaube, das sind so Modelle, die überlegt werden. Ja, bisherige Modelle, man nenne mal Riester, sind, glaube ich, auch gescheitert. Da spricht ja auch keiner mehr davon wirklich. Es wird auch nicht mehr wirklich auch vertrieben. Vor dem Hintergrund muss es etwas Neues geben und ich glaube, eine unabhängige Expertenkommission, das ist der aktuelle Stand, hat einen Vorschlag gemacht. Es soll eben ja so etwas geben wie ein Depot beispielsweise, wie eine steuerlich bessere Möglichkeit, auch wirklich direkt in ETFs oder Indexfonds auch anzulegen, ja, oder einfach auch mehr Freibeträge für Altersvorsorge zu bekommen. Ich glaube, wie das dann am Ende aussieht, das weiß man noch nicht, aber es muss und sollte nächstes Jahr 2024 beschlossen werden, weil 2025 ist ja auch wieder Wahljahr, also das Zeitfenster ist eben auch für die aktuelle Koalition nächstes Jahr. Und wir hoffen da natürlich sehr, dass dort auch was Vielversprechendes entschieden wird.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank für die Eindrücke. Das finde ich sehr interessant. Natürlich hatte ich schon zwischendrin die Frage drauf, wie viel Druck ist auf dem Kessel, denn wir haben auch einen Finanzminister, der eigentlich ja damit geworben hat, so richtig viel nach außen hin sieht man nicht. Natürlich habe auch ich hier und da meine Quellen. Mich interessieren so Themen, Riester hast du angesprochen, aber natürlich auch Aktienrente, wie viel da wirklich gemacht wird. Mich interessiert natürlich auch, wer blockiert da bei der aktuellen Situation in der Koalition? Musst du dir ja eigentlich eher Sorgen machen, dass die sich überhaupt nicht einig werden zu irgendwas? Es ist meine persönliche, aber sehr private Sorge, aber wir sollten nicht über politischen Talk machen, sonst weiß ich nicht, ob das gut ist für den Podcast. Wäre mit Sicherheit aber auch interessant. Machen wir aus dem vielleicht mal ein anderes Format raus. Jetzt habe ich ganz leicht den Faden verloren. Für mich ist aber auch ganz klar, dass es ist mir bewusst, du kriegst den Turnaround ja auch nicht so einfach hin. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, hey, ich mache da was und dann in 3 bis 4 Jahren, das ist ja vielleicht auch das Problem der Politik, dass sie eher in 4 bis 5 Jahren Jahreszyklen denkt, dass aber da sehr schnell was passiert. Das ist eher eine Sache der Generation nach mir, vielleicht sogar 2, 3 Generationen, die dann davon profitieren werden, die aber dann nochmal deutlich nochmal höheres Problem haben, wie auch meine Generation, die ja jetzt schon gucken muss, wie sie ihre Schäfchen ins Trockene bringt. Und es gibt halt noch andere große Ausgaben. 10 Milliarden ist natürlich gemessen an dem Versprechen des Verteidigungshaushaltes unseres Bundeskanzlers sehr gering. Aber es ist ein Anfang. Von daher lass uns da nicht reingehen, was dieses Thema angeht. Aber ich denke, dass grundsätzlich dieses, was ich gut finde, dass da was gemacht wird, und dass man auch diesen gesellschaftlichen Auftrag gerade auch in der Branche von Maklern annimmt. Und ich finde, das sollte man auch ein bisschen mehr ins Fenster oder ins Schaufenster stellen. Unsere Branche leidet genug unter Imageproblemen. Teilweise ja auch zu Recht, muss man auch fairerweise sagen. Aber es gibt sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen da draußen, auch die nichts mit Königswege zu tun haben, die einfach einen Bombenjob machen. Und die das Herz am rechten Fleck haben und eigentlich das Richtige wollen. Komme ich zu meiner nächsten Frage. Wenn jetzt da der ein oder andere sitzt oder steht und das gerade hört und sie sagt, naja, eigentlich cool, er hat ein paar Mal angerissen, dass es da einiges gibt, was ich lernen könnte. Wie läuft sowas ab für uns, die innerhalb von Königswege sind, die kennen und kennen das Angebot und wissen auch, wo sie sich hinrichten können, aber gerade für Externe, die zuhören, was könnte man machen, um zu sagen, hey, ich möchte mich da irgendwie mal reinlesen, reindenken oder Kontakt aufnehmen?
Da nenne ich gerne unser 360-Beraterprogramm, ja, wo Perfekt. Wir auch eben enger zusammenarbeiten. Ich glaube, Weiterbildung ist sicherlich auch einer der Aspekte, wenn man sich jetzt fragt, was macht ein gewisse Finanzberatungsunternehmen erfolgreicher als andere. Ich glaube, dass sie eben extrem unternehmerisch sind, sich immer weiterbilden, das ist, glaube ich, ganz essentiell. Ja, und mit dem 360-Beraterprogramm, damit richten wir uns ganz dezidiert an Finanzberater und Finanzberater in ganz Deutschland, wie auch in Österreich natürlich. Und ja, das ist halt unser Beitrag, weil diese genannten Aspekte, die hoffentlich heute rausgekommen sind, dass wir uns einsetzen für Beratung, weil wir daran glauben, dass Leute darüber bessere Ergebnisse langfristig erzielen. Und damit unterstützen wir, wie beispielsweise die Studien zum Thema Advisors Alpha, unterstützen damit Analysen und Kommentaren, Workshops on demand ist stets verfügbar, wie auch Live-Workshops zu verschiedensten Themen. Also ich glaube, reinklicken lohnt sich. Und ja, ich glaube, wer das berücksichtigt, um jetzt auch nochmal vielleicht den auf die auf noch einen spannenden Punkt zu kommen, ich glaube, wer das berücksichtigt, bin ich ganz felsenfest davon überzeugt, dem stehen wirklich goldene Zeiten voraus. Ja, ich glaube, es Stichwort neue Generation. Ich denke, es ist der neueren Generation viel mehr bewusst, dass sie privat vorsorgen muss, dass sie weiter was machen muss. Und ich glaube, wer all diese Aspekte aufnimmt, sich neu aufstellt, stets weiterbildet. Und wenn man auch sieht, dass die Anzahl der Berater massiv nach unten gehen wird die nächsten Jahre. Ja, ich glaube, dem bestehen wirklich da goldene Zeiten voraus. Und ich glaube, es ist eine schöne Perspektive auf das gesamte Berufsbild Finanzberatung.
Sehr richtig. Also vielen Dank, dass du das anschneidest. Das Potenzial, das da in der Branche liegt, ist phänomenal. Ne? Also du hast, das war der zweite Punkt, den du angesprochen hast, du hast einen Berater sterben, das hört sich jetzt krass an, aber ich glaube, jeder in der Branche versteht. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr da ob du eine Zahl dazu hast, du bist da besser.
Ich glaube, die nächsten, Entschuldigung, dass ich da nochmal ein.
Gerne.
Die nächsten Jahre wird sie sich halbieren.
Ja, also gut möglich. Wir stehen hier, wir nehmen auf Mitte Oktober. Nächste Woche ist die DKM, die größte Maklermesse Wenn du da rumläufst und da schaust, was ist da das Durchschnittsalter des klassischen Maklers, dann ist es halt irgendwo zwischen 50 und 60, würde ich schätzen. Müsste man mal nochmal kurz raussuchen, aber akquisitiver wird das nicht sein. Und die gehen dann halt in den nächsten 5 bis 10 Jahren alle in Rente. Das ist ja eine Riesenbranche. Wir haben, ich weiß nicht, welche Folge es war, aber wir haben die Folge mit Benjamin Adamitz aufgenommen, wie man Bestände kauft und was man mit diesen Beständen machen kann. Aber es ist ein riesen Thema. Und sich da zu positionieren. Dann dazu kommt diese sehr neue Generation, die viel digitaler schon lebt. Wenn ich da schaue, was meine Kinder schon alles können, im Gegensatz zu dem, wie ich meine Freizeit verbracht habe, das ist ja atemberaubend. Und dieses Thema Investmentfonds, auch ETFs, ist ja ganz anders, ne? Also ich finde das schön zu beobachten, die Evolution der letzten 15 Jahre, in der ich in der Branche sein durfte. Ich habe so 2008, 2009 angefangen. Da musstest du den Leuten halt noch erklären, was ein Investmentfonds ist. Ja, klar, da kamst du dann nach Lehman und Wirtschaftskrise in so eine Phase rein, wo du sagst, ist das jetzt sicher? Musstest du das anders machen? Wir haben noch ganz klassisch über die kapitalbildende Lebensversicherung sprechen müssen. Die existiert ja so am Markt. Zwar immer noch, die Zahlen sind immer noch viel zu hoch, aber im Neugeschäft nimmt es immer weiter ab. Heute musst du nicht mehr erklären, warum eine Fondspolice oder warum ein Depot wichtig ist. Und auch vor 6, 7, vielleicht 8 Jahren war das Thema aktiv, passiv auch noch ein ganz anderes. Da war aktiv komplett fast 100% vertreten, vielleicht auch sehr geprägt durch den Vertrieb, in dem ich gelernt habe. Aber auch da merkt man, dass das Thema passiv, Indexfonds, ETFs etc. ja auch in der Grund-DNA der Menschen eigentlich schon drin ist. Ne? Also, ich habe auch ein paar Wirtschaftsvorlesungen gehört. Wenn du da nur halbwegs zuhörst, dann verstehst du auch, dass das die schlauere Variante ist. Von daher, ja, also ist vielleicht auch ein sehr, sehr guter Abschluss, wenn ich da auf die Uhr schaue, wo wir schon zeitlich sind. Die Zeit ist wie immer geflogen. Aber da den einen oder anderen nochmal zuzurufen und einzuladen, beschäftigt euch gerne mit dem Thema, gerade wenn wir da vielleicht so den einen oder anderen wunden Punkt getroffen haben. Oder ein oder andere sagt, da könnte ich noch besser werden. Hier 360-Grad-Programm Vanguard für alle Königswege-Vertriebspartner, Vertriebspartnerinnen. Wenn ihr euch das noch nicht angehört oder angeschaut habt über die unzähligen Webinare, die wir schon zusammen gemacht haben, dann werden die wiederkommen. Ich weiß nicht, ob wir bis Ende des Jahres 2023, glaube ich, nicht viel mehr planen, weil es ist ja auch Vertriebsendspurt. Aber spätestens im neuen Jahr werden wir das machen. Ihr seid ja auch auf dem Jahresauftakt-Meeting vertreten. Da kann man sich auch nochmal mit euch vernetzen. Da freuen wir uns. Ich möchte mich bedanken bei dir für deine Zeit. Es war spannend. Es war aufschlussreich. Nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen da draußen.
Vielen Dank auch an dich.
Gut, dann wir sehen uns demnächst mal wieder und an alle Hörerinnen und Hörer. Nächste Woche, nächste Folge. Schaltet wieder ein. Gebt uns gerne ein Feedback, wie ihr die Folge empfunden habt, ob ihr Fragen habt. Ihr dürft gerne aber auch in irgendeiner Art und Weise Moritz direkt kontaktieren über LinkedIn oder sonst wie. Und ja, schickt uns gerne auch Ideen und Vorschläge an Themen, an Gäste, wie ihr das so gerne haben wollt. Dann versuchen wir auch darauf einzugehen. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen wunderschönen Tag zu wünschen und bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.